Radio SRF.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Der Staatsbankrott ist abgewendet, doch der Jubel in Zypern ist verhalten.
We hope the best for the country. We love Cyprus, so we hope it doesn't go down.
Everyone's gonna lose.
Wir berichten über die Stimmung in Nikosia und wir fragen, was passiert jetzt genau mit den Banken? Dann Putsch in Zentralafrika.
La victoire, elle n'est pas la mienne, elle est la victoire du peuple centrafricain.
Der Rebellenchef erklärt sich zum Staatschef. Und schließlich auf nach Europa, ins Paradies. Davon träumte Ramzi wie tausende andere Tunesier. Kommt nicht in Frage, sagte die Mutter.
Je ne laisse pas. Pour rester ici, dans son pays, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Tous les enfants là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Was soll er dort, schimpft sie. Und hat ihm nun zu Hause Arbeit besorgt. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Die Finanzminister der Euro-Länder haben sich heute Nacht mit Zypern auf die Bedingungen für einen Rettungskredit geeinigt. Die Troika bewilligte 10 Milliarden Euro. Doch Zypern bezahlt dafür einen hohen Preis. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
Das Hilfsprogramm sieht ähnlich aus wie das vor gut einer Woche verabschiedete. Zypern muss sparen und privatisieren. Im Gegenzug erhält es Hilfskredite. Doch in einem Punkt ist es radikal anders. Vor einer Woche noch wollte man zur Sanierung des Finanzsektors alle Kunden aller zyprischen Banken ein bisschen zur Kasse bitten. Jetzt sollen nur noch die Kunden der zwei großen Pleitebanken bluten und nur noch die Kunden mit mehr als 100.000 Euro auf dem Konto, die dafür umso stärker. Die eine der beiden Banken, Laiki, wird aufgelöst. Kunden müssen damit rechnen, dass sie über 100.000 Euro alles verlieren. Die andere, Bank of Cyprus, wird auf Kosten der Kunden restrukturiert. Schätzungen zufolge könnten die Kunden hier die Hälfte ihrer Einlagen über 100.000 Euro verlieren.
I'm convinced that this solution is better than the one we reached last week because it's
diese Lösung sei viel besser als die von letzter Woche, weil sie da ansetze, wo die Probleme entstanden seien, bei den zwei großen Banken, so der holländische Finanzminister heute Morgen. Auch sein deutscher Kollege zeigte sich zufrieden.
Es war gut, dass wir das, was immer die Position der deutschen Bundesregierung war, jetzt endlich erreicht haben.
Von der besten Lösung angesichts der Umstände sprach der zyprische Finanzminister. Aber
it would be unrealistic to claim that we will not sustain substantial losses.
Zypern werde massive Verluste erleiden. Tatsächlich wird der Finanzplatz des Landes jetzt auf einen Schlag viel kleiner. Es werden viele Arbeitsplätze verloren gehen bei den Großbanken und in den Bereichen, die indirekt vom Bankenplatz leben, also fast überall in Zypern. Das Land steht vor einer langen, schweren Rezession. EU-Wirtschaftskommissar Rehn sprach gar von einem wirtschaftlichen Schock.
This economic shock means that the near future will be very difficult.
Die EU-Kommission werde Zypern mit einer Taskforce im Kampf gegen Arbeitslosigkeit und für Wachstum unterstützen. Die Banken in Zypern sollen morgen nach 10 Tagen wieder öffnen. Die Kunden werden vorerst aber nur kleine Beträge abheben können und es wird wohl verboten, große Summen ins Ausland zu schaffen.
Die wichtigste Hürde ist also genommen. Nun beginnt für Zypern eine neue Ära. Darüber sprechen wir gleich nach den Nachrichten mit Thomas Mattis.
Für den Bundesrat sind die dringlichen Änderungen im Asylbereich eine wichtige Wegmarke bei der Reform des Asylwesens. Es sei ein Gebot der Fairness, die Asylverfahren zu beschleunigen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat mit ihrer Stellungnahme den Abstimmungskampf für den Urnengang vom 9. Juni eröffnet. Gegen diese Änderung des Asylgesetzes hatten Teile der Linken und weiterer Organisationen das Referendum ergriffen. Insbesondere betonte Sommaruga, dass mit der Revision keine Änderung des Flüchtlingsbegriffs verbunden sei. So könnten zum Beispiel Wehrdienstverweigerer weiterhin Asyl erhalten, wenn ihnen im Heimatland Verfolgung drohe. Die Schweizer Sozialversicherungen AHV und IV haben letztes Jahr gute Betriebsergebnisse verzeichnet. Sie nahmen deutlich mehr ein als die Ausgaben, vor allem mit ihren Anlagen. Die AHV-Rechnung machte 260 Millionen Franken vorwärts. Und die Invalidenversicherung verringerte ihre Schuld beim AHV-Ausgleichsfonds um fast 600 Millionen Franken auf jetzt noch 14,3 Milliarden. In der Schweiz wurden letztes Jahr 4% mehr Gewaltstraftaten registriert. Markant zugenommen haben insbesondere Fälle von schwerer Körperverletzung. Diese nahmen um 23% zu. Dagegen gingen die Straftaten, begangen durch Minderjährige, zum zweiten Mal in Folge zurück, und zwar um mehr als 8%. Bei den Erwachsenen wurde jedoch eine Zunahme um mehr als 7% festgestellt. Insgesamt wurden in der Schweiz letztes Jahr über 750.000 Straftaten erfasst. Syrische Rebellen haben das Zentrum von Damaskus mit Dutzenden Granaten beschossen. Einige davon schlugen in einer Hochsicherheitszone ein, rund einen Kilometer von der Residenz von Machthaber Assad entfernt. Das syrische Militär reagierte mit Artilleriebeschuss. Die Kämpfe im Zentrum der Hauptstadt gehörten zu den schwersten seit Beginn des Aufstands gegen Assad vor 2 Jahren. Das staatliche Radio meldet Dutzende Opfer in der Nähe der Parteizentrale Assads. Erstmals seit 10 Jahren kauft China wieder Rüstungsgüter aus Russland. Das chinesische Staatsfernsehen berichtete, es handle sich um 24 Kampfflugzeuge und 4 Unterseeboote der modernsten Art. Das Milliardengeschäft wurde demnach kurz vor dem Besuch des neuen Staatschefs Xi Jinping Ende letzter Woche in Moskau abgeschlossen. Offenbar plant China, noch mehr Waffen von Russland zu kaufen. Darunter sollen auch Langstreckenraketen sein, wie das chinesische Staatsfernsehen weiter berichtete. Die Europäische Union hebt die Sanktionen gegen Simbabwe teilweise auf, mit sofortiger Wirkung. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton sagte, die Union begrüße die neue Verfassung, über die die Menschen in dem afrikanischen Land abgestimmt hätten. Aufgehoben werden sollen die Sanktionen gegen rund 80 Personen und mehrere Unternehmen. Bestehen bleiben sollen sie jedoch gegen Präsident Robert Mugabe. Mitte März hatte die Bevölkerung Simbabwes friedlich eine neue Verfassung gutgeheißen, mit über 90% Zustimmung. Der ehemalige Neuenburger Regierungsrat Frederik Enar muss sich vor Gericht verantworten. Ihm werden unter anderem Amtsmissbrauch und Nötigung vorgeworfen, wie die Neuenburger Staatsanwaltschaft mitteilt. Enar war Ende August 2010 aus der Neuenburger Regierung zurückgetreten, nachdem Vorwürfe wegen Amtsmissbrauchs und Vetternwirtschaft aufgekommen waren. Er hatte zudem seiner Geliebten eine Stelle als Arbeitsinspektorin in der Verwaltung verschafft, wie eine Untersuchungskommission bestätigte. Das Bezirksgericht Monte hat über das Walliser Detailhandelsunternehmen Magro das Konkursverfahren eröffnet. Der Verwaltungsrat von Magro hatte letzten Donnerstag die Bilanz des Unternehmens deponiert. Es wird damit gerechnet, dass rund 300 Angestellte ihre Stelle verlieren. Ungewöhnlich viel Schnee lähmt weiterhin viele Teile Europas. Schneemassen wie kaum je im März türmen sich in Russland und der Ukraine, aber auch etwa in Schottland. In all diesen Gebieten war noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen im März so viel Schnee gefallen. Viele Menschen haben keinen Strom, der Verkehr brach zusammen und in der Landwirtschaft gibt es bald Probleme mit der Fütterung des Viehs. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.758 Punkten im Plus von 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.422 Punkten im Minus von 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 22,01 gehandelt, der Dollar zu 94,87 Rappen. Das Wetter? Morgen ist es meist bewölkt und zeitweise fällt Schnee oder Schneeregen. Mit Biese bleibt es kalt bei 2 Grad. Im Süden und im Wallis gibt es Aufhellungen bei 8 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Für die Finanzmärkte scheint die Zypernkrise schon vorbei. Für die Bevölkerung auf der Mittelmeerinsel dürfte sie erst so richtig beginnen. Dann Misstöne am griechischen Nationalfeiertag. Rechtsextreme spielen die nationalistische Karte. Der Traum vom besseren Leben. Junge Tunesier glauben daran, aber Europa zieht nicht mit. Und schließlich das klassische Buhlen um die Jugend.
Ich glaube einfach, die Konventionalität der Veranstaltung, klassisches Konzert, die muss entstaubt werden.
Im Casino Zug gibt's nun den Wettstreit zwischen Dvorak und DJ Antoine. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, mehr unter srf.ch. Das Hilfspaket für Zypern steht. Die Laiki Bank wird geschlossen. Viele Kunden werden ihr Erspartes verlieren. Kleinsparer hingegen sollen geschützt werden. Soweit der Rettungsplan. Aber viele Details sind noch offen. Der Deal von Brüssel. Wie kommt er auf der Insel an? Stimmen aus Zypern am Bankomat. Gesammelt von Philipp Scholkmann.
Cyprus Bank und Laiki an der Lidras-Straße sind die beiden größten und angeschlagensten Geldinstitute des Landes gleich nebeneinander. Eine der beiden Banken wird bald nicht mehr da sein. Ja, er habe gehört, die Laiki sei bankrott, sagt Zolis, der Mann vom Popcorn-Stand. Schuld am Niedergang seien die Politiker, besonders aber der frühere Präsident Christofias, der dem Volk etwas vorgemacht habe bis zuletzt. Auch das habe er gehört. Seit über einer Woche sind die Banken geschlossen, ist der elektronische Zahlungsverkehr eingestellt. Es gibt an der Lidrasstraße keine langen Schlangen vor den Bankomaten, aber es kommen regelmäßig Leute, um etwas Bargeld zu erhalten, in dieser Volkswirtschaft, die seit Tagen in der Schockstarre verharrt. Es sind Kleinsparer, die meisten erstmal erleichtert, dass mit dem Brüsseler Deal ihr Geld gesichert ist und ein Staatsbankrott fürs Erste abgewendet und dennoch voller Sorgen, was die wirtschaftliche Zukunft der Insel betrifft. Andrea etwa, sein 5-jähriger Sohn, schwingt stolz sein Zypernfähnchen. Heute ist nationaler Feiertag, Unabhängigkeitstag. Der Vater aber sieht schwarz für das Land.
It's a disaster, if you ask me.
Ein Desaster sei das. Der Deal von Brüssel sei vielleicht gut für den Moment, indem er nicht alle Banken, sondern nur die wirklich am stärksten ledierten visiert.
For now, yes. For now, I don't know what's going to happen in the long run.
Wie aber geht es weiter auf der Insel, fragt sich Andrea. Auf der Insel, die so sehr auf ihren aufgeblähten Finanzsektor gesetzt hat. Alle die Entlassungen. Andrea hat ein Konto bei der Laiki Bank, aber sagt er glücklicherweise nicht über 100.000 Euro.
Luckily I'm not over 100.000.
Sein Guthaben ist garantiert. Gleichwohl, er werde verlieren, wie alle hier.
Everyone's gonna lose.
Ein anderer Laiki-Kunde versucht zum zweiten Mal bereits, ein paar Euro aus dem Automaten zu ziehen. Doch der verweigert ihm seinen Dienst, obwohl er erst gerade nochmal aufgefüllt wurde. Auch sein Geld ist zwar geschützt, aber er denkt an die Leute, die über 100.000 Euro Vermögen bei einer der beiden größten Banken Zypers angelegt haben und nun viel Geld verlieren könnten. Er hält nichts von dem Diktat aus Brüssel, wie er sagt, sieht aber auch keine echte Alternative. Rohi, der palästinensische Auslandsstudent, hat seine paar hundert Euro Stipendium schon bei den ersten Anzeichen des drohenden Kollapses von der Laiki Bank verschoben. Er fühle aber mit den Verlierern dieses dramatischen Deals und wünsche seiner Wahlheimat, dieser angeschlagenen Insel, viel Glück.
We hope the best for the country. We love Cyprus, so we hope it doesn't go down.
Das waren Stimmen aus Nikosia, eingesammelt von Philipp Scholkmann. Zypern ist also gerettet, die drohende Pleite abgewendet. Und das gefundene Rezept ist durchaus spektakulär. Zum ersten Mal müssen nämlich nicht die europäischen Steuerzahler für die Krise gerade stehen, sondern jene, die zuvor vom Bankenplatz profitiert haben. Was bedeutet das? Darüber habe ich mit dem österreichischen Wirtschaftsforscher Stefan Schulmeister gesprochen. Meine erste Frage: Ist diese Lösung quasi das Ei des Kolumbus?
Nein, sicher nicht, aber es ist eine Korrektur einer meiner Ansicht nach grundlegenden Fehlentscheidung, die am vorletzten Wochenende von den Euro-Finanzministern getroffen wurde. Wir erinnern uns, damals wurde beschlossen, dass sämtliche Sparer einen einmaligen Beitrag leisten müssten. Und dieser Versuch, den Euro zu stärken, hat ihn in Wahrheit geschwächt, weil die Sparbücher sozusagen zu den letzten Dingen gehören, wo noch ein gewisses Vertrauen in anderen Ländern auch da ist. Und hier über Nacht zu sagen, alle müssen in etwa 8% Verzicht leisten, war sicher eine Fehlentscheidung.
Jetzt sollen vor allem die Reichen, zum Beispiel russische Oligarchen, für die Krise bezahlen. Nur stimmt denn das wirklich? Was ist dran an den Meldungen, dass bereits letzte Woche enorme Summen aus Zypern abgezogen worden sind?
Ja, nicht nur in der letzten Woche, sondern soweit ich das von Daten kenne, auch schon in den Monaten davor. Das Grundproblem besteht ja darin, dass die ganze Problematik des zypriotischen Bankenwesens im Grunde seit Jahren bekannt ist und man das Problem verschleppt hat. Gleichzeitig aber kam es zu Signalen aus Brüssel, es müsse jetzt endlich was geschehen. Und damit hat man wahrscheinlich den ganz großen Fischen die Gelegenheit gegeben, ihr in Zypern deponiertes Kapital wieder woanders hin zu verlagern.
Ab jetzt soll es aber ganz streng zu und her gehen. Wie muss man sich denn die geplanten Kapitalverkehrskontrollen konkret vorstellen? Wie funktioniert so etwas?
Nun, es funktioniert so, dass im Prinzip jede einzelne Überweisung, sowohl aus dem Ausland, aber natürlich noch mehr von Zypern an das Ausland, von der Zentralbank Zyperns genehmigt werden muss. Das ist im Prinzip schon administrierbar, allerdings braucht es dafür mehr Personal und es ist nicht etwas, das man so ohne weiteres von einem Tag auf den anderen einführen kann. Andererseits ist klar, dass ohne eine solche Regelung es zu einer massiven Kapitalflucht käme. Aber man muss sich das ganz konkret vorstellen. Es beginnt jetzt die Tourismussaison, es gibt hunderte Hotels, die bestellen zum Beispiel einen Prosciutto aus Italien. Und jetzt muss im Prinzip für jede dieser Rechnungen eine Einzelgenehmigung zur Zentralbank eingeholt werden, dass das zumindest in einer Übergangsphase das Funktionieren der Realwirtschaft beeinträchtigen wird, steht für mich außer Zweifel.
Sie geben mir das Stichwort, es werden sehr viele Leute sehr viel Geld verlieren, aber viele eben auch ihren Job. Muss man damit rechnen, dass Zypern direkt in eine Rezession schlittert?
Meiner Ansicht nach ja, das ist nahezu unvermeidlich, denn auch diese Maßnahme jetzt bedeutet einen Art Schock. Das System muss sich jetzt neu erfinden, sozusagen neue Marktnischen aufbauen. Sowas geht nicht innerhalb weniger Monate, auch nicht innerhalb von Jahren. Und daher denke ich, ist es hochwahrscheinlich, dass einerseits die Bevölkerung ihre Konsumnachfrage einschränken wird. Es ist zweitens aber auch nahezu sicher, dass der Finanzsektor jetzt ganz radikal schrumpfen wird. Und damit gehen natürlich in diesem Sektor auch Arbeitsplätze verloren. Und drittens ist zu befürchten, dass zumindest ein gewisser Teil der Touristen ein bisschen vorsichtig ist bei der Frage, soll ich jetzt in Zypern Urlaub machen? Alle diese Faktoren würden meiner Ansicht nach für eine Rezession sprechen.
Zypern hat als Steuerparadies gut gelebt, aber wie soll es denn jetzt mit einem amputierten Bankenplatz überhaupt wieder auf die Beine kommen?
Nun, man muss neue Produktionen finden bzw. bestehende ausbauen. Also es wäre klug, den Tourismus stärker zu forcieren. Es wäre klug, im Bankensektor zu schauen, dass man einen Teil der Geschäfte, die damit zu tun haben, dass der frühere Bankenplatz Libanon nach wie vor nicht attraktiv ist, dass man das beibehält. Schließlich können sich Produktionsmöglichkeiten ergeben im Zusammenhang mit den Erdgasvorkommen. Und letzter Punkt ist natürlich die Frage Logistik, Schifffahrt, wo es auch eine gewisse Spezialisierung schon bisher gegeben hat. Hingegen das andere Geschäftsmodell als Steueroase, russische Oligarchen zur Kapitaldeponie zu veranlassen, dieser Teil des Geschäftsmodells, glaube ich, ist nicht wiederbelebbar.
Für die zypriotische Bevölkerung sieht die Zukunft ziemlich düster aus. Rentiert sich denn der Deal zumindest für die EU?
Das hängt davon ab, was sie daraus lernt. Bisher hat die EU sehr wenig gelernt aus der Krise. Denn diese Krise ist meiner Meinung nach eine Systemkrise, nämlich die Krise eines Systems, das sich immer mehr am Grundsatz orientiert, lassen wir unser Geld arbeiten. diese Fälle wie Irland, Island, Zypern sind ja nur die Auswüchse eines insgesamt verfehlten Systems, bei dem Unternehmertum systematisch schlechter gestellt wird als Finanzalchemie aller Art. Letztlich ist auch die Finanzkrise meiner Ansicht nach nur das Ende eines Prozesses, in dem immer mehr Akteure versuchen, aus Geld mehr Geld zu machen.
Das waren Einschätzungen von Stefan Schulmeister, der Ökonom arbeitet am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung in Wien. Und vor wenigen Minuten wurde bekannt, ab morgen sind die Banken in Zypern wieder geöffnet. Ausgenommen sind allerdings die beiden großen, die Laiki Bank und die Bank of Cyprus. Dort soll es am Donnerstag soweit sein. Am Wochenende haben Rebellen in der Zentralafrikanischen Republik die Macht an sich gerissen und den amtierenden Präsidenten vertrieben. Der Umsturz wird stark kritisiert. Die Afrikanische Union hat den Krisenstaat vorerst aus ihren Reihen ausgeschlossen. Afrika-Korrespondent Patrick Wülser über ein Land, das es zu Friedenszeiten fast nie in die internationalen Schlagzeilen schafft.
Vor Jahrzehnten tauchte das Land kurz in den Massenmedien auf, wegen eines verrückten Kaisers, der sich selbst gekrönt hatte und angeblich Kannibale war. 1979 wurde Bokassa gestürzt. Seither geriet das Land wieder in Vergessenheit, ruhig war es trotzdem nicht. Die aktuelle Machtübernahme der Rebellen im Land reiht sich ein in eine lange Reihe von Umstürzen, Revolten und Putschversuchen, welche die Zentralafrikanische Republik seit ihrer Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Frankreich 1960 erlebt hat. Heute hat sich nun Rebellenchef Michel Djudjudja zum neuen Staatschef ernannt. Sein Putsch sei ein Sieg des Volks und innerhalb von 3 Jahren will er freie Wahlen durchführen, sagt er heute gegenüber Radio France Internationale.
Vous savez, la victoire, elle n'est pas la mienne, elle est la victoire du peuple centrafricain.
Das ist nicht mein Sieg, doch die Bevölkerung in der Zentralafrikanischen Republik muss wieder in Frieden vereinigt werden. Ohne Frieden kann man gar nichts machen. Die Autorität des Staates und seiner Institutionen müssen wiederhergestellt werden und dann werden wir die Wirtschaft wieder zum Blühen bringen. Auch Präsident François Bozizé, seit gestern offenbar im Exil in Kamerun, war vor 10 Jahren durch einen Aufstand an die Macht gekommen. Während seiner Amtszeit gingen die bewaffneten Kämpfe im Land weiter. Vor allem im Norden der Zentralafrikanischen Republik lieferten sich Regierungstruppen und Rebellen immer wieder Gefechte. Menschenrechtsorganisationen gehen davon aus, dass jeder 5. von den Auseinandersetzungen betroffen ist. Hunderttausende sind deshalb geflüchtet. Die knapp 5 Millionen Einwohner der Zentralafrikanischen Republik haben mit einer Unzahl von Problemen zu kämpfen. Krankheiten wie AIDS oder Malaria sind weit verbreitet. Die Lebenserwartung liegt bei knapp über 40 Jahren. Die Mehrheit der Bevölkerung kann nicht schreiben oder lesen. Kinderarbeit ist die Regel. Die Wirtschaft im eigentlich rohstoffreichen Land ist kaum entwickelt. Die einen sehen die fehlende Demokratie als Grund für die aktuelle politische Krise, andere sehen ethnische Ursachen. Wie viele Länder Afrikas ist auch die Zentralafrikanische Republik gespalten durch die Kämpfe zwischen verschiedenen Interessen, die oft als ethnische Gegensätze deklariert werden. Häufig geht es dabei um Geschäftsinteressen. Das Land exportiert pro Jahr Diamanten im Wert von rund 50 Millionen Dollar. Mindestens 30% der Rohdiamanten sollen dabei ohne Zertifikat aus dem Land geschmuggelt werden. Ein interner Bericht einer Menschenrechtsorganisation nennt das Land im Herzen Afrikas ein Jagdrevier für bewaffnete Rebellengruppen, Regierungssoldaten und Banditen. Denn trotz reichen Bodenschätzen gehört die Zentralafrikanische Republik zu den ärmsten Ländern der Welt.
Es ist 18 Uhr und 24 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und so geht es weiter. Mit nationalistischen Sprüchen gegen den griechischen Frust, vergeblichen Warnungen vor der Flucht übers Meer und wenn Klassik auf Elektrobeats trifft. Mit einer großen Militärparade hat Griechenland heute den Unabhängigkeitstag gefeiert. Er erinnert an den Befreiungskampf gegen die Türken, der 1821 begann und 1830 in einem unabhängigen griechischen Staat gipfelte. Die rechtsextreme Partei Chrissi Avi, Goldene Morgenröte, hat den Gedenktag nun zum Anlass genommen, um den Griechen Geschichtsunterricht zu erteilen. An Gratisveranstaltungen wurden auch die kleinsten mit nationalistischer Propaganda eingedeckt. Rodothea Seralidou hat für uns den Geschichtsunterricht besucht.
Emotionsgeladen hält der umstrittene Parteisprecher der Goldenen Morgenröte Ilias Kassidiaris seine Rede über den griechischen Freiheitskampf gegen die Osmanen. Über tapfere griechische Nationalhelden, die 1821 die griechische Revolution ausriefen und sich mit der mächtigen Armee des Sultans anlegten. Und über brutale Türken und ihre Massaker gegen die griechische Bevölkerung. Die nationalistische Geschichtsdarstellung der rechtsradikalen Partei findet nicht in einem Hinterzimmer statt, sondern im feinen Konferenzsaal eines Athener Vier-Sterne-Hotels. Im Publikum sitzen Menschen mittleren Alters und Rentner, aber auch junge Familien mit ihren Kindern und Teenager. Die 13-jährige Petrina und ihr Bruder haben in der ersten Reihe Platz genommen. Ich bin hier, weil ich sehen wollte, was uns die Chrissi Avi zu sagen hat. In der Schule haben wir dieses Kapitel ja anders gelernt. Vieles wurde anders dargestellt oder wurde einfach nicht erwähnt. Dass vieles in der Schule nicht erwähnt wird, hat seinen Grund. Denn ein Großteil der Fakten, die hier als historisch präsentiert werden, sei wissenschaftlich nicht haltbar, sagt Andonis Liakos, Professor für Neugriechische Geschichte an der Universität Athen. Man muss zwischen der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung und den verschiedenen nationalen Mythen unterscheiden. Die Chrissi Avi hält an diesen nationalen Mythen fest, wie es in der Vergangenheit auch andere konservative nationalistische Kreise getan haben, auch die Kirche. In den letzten Jahren haben die Schulbücher aber solche Mythen in Frage gestellt und das hat heftige Reaktionen ausgelöst. Reaktionen auch von der Chrissi Avi, die von einer objektiven Geschichtsschreibung nichts wissen will. So stellt die rechtsextreme Partei in ihrem Geschichtsunterricht die Zeit unter osmanischer Herrschaft immer noch als 400 Jahre Knechtschaft dar, in der die griechische Bevölkerung kontinuierlich verfolgt und gefoltert wurde und in der die Griechen ihre Identität angeblich nur dank der sogenannten Kryphas Rolia bewahren konnten, der geheimen Schulen, in denen orthodoxe Geistliche den versklavten griechischen Kindern das Lesen und Schreiben beibrachten. Der Geschichtsprofessor Andonis Liakos schüttelt den Kopf. Es gab definitiv keine geheimen Schulen. Das Osmanische Reich interessierte sich nicht für die Bildung der Christen. Es verbot sie aber auch nicht. Es gab also große Schulen, nicht nur kirchliche Schulen zur Ausbildung der orthodoxen Pfarrer, sondern auch bürgerliche Schulen, die von reichen Händlern gegründet wurden. Die Chrissi Avi aber will, dass ihre Thesen in der Schulbildung dominieren und nicht die, die objektiv sind. Und damit sie ihre Thesen weiter verbreiten kann, will die Chrissi Avi in ihren Parteibüros jetzt sogar Geschichtsunterricht speziell für Schüler anbieten. Ein Vorhaben, das die Lehrergemeinschaft mit großer Besorgnis sieht. Lambros Nikolaras, Vorstandsmitglied im griechischen Lehrerverband. Der Unterricht ist doch nur ein Vorwand für die Chrissi Avi. Sie versucht dadurch schon die ganz Kleinen zu indoktrinieren. Eine Taktik, die alle faschistischen Regime praktiziert haben. In Deutschland die Nationalsozialisten, aber auch Mussolinis Faschisten in Italien. Wohin der Einfluss der Rechtsextremen führt, bekommen seine Kollegen jetzt schon zu spüren, sagt Nikolaras. In der Oberstufe gibt es mittlerweile Angriffe auf ausländische Schüler und auf Lehrer, die gegen die Ideologie der Chrissi Avi sind. Und in den zwei letzten Klassen der Grundschule gibt es immer häufiger Schüler, die bestimmte historische Ereignisse in Frage stellen. Zum Beispiel, was die Militärjunta zwischen 1967 und 1973 angeht. Ereignisse, die die Chrisiev je schon lange in Frage stellt. So leugnet die Organisation, dass das Militärregime Dutzende Studenten tötete, die sich 1973 im Athener Universitätsgebäude verschanzt hatten und mit ihrem Widerstand zum Fall des Regimes führten. Stattdessen verherrlicht die Chrisiev die Militärjunta. Und auch sonst fühlen sich ihre Anführer dem griechischen Militär besonders nahe. Da scheint der militärische Befehl nach 3 Stunden Indoktrination fast schon normal. Alle stehen auf, auch die 13-jährige Petrina und ihr Bruder. Es ist Zeit für die Nationalhymne. So enden alle Veranstaltungen der Chrisiev, auch der Geschichtsunterricht.
Der Bericht von Rodotea Seralidou. Der Graben zwischen Arm und Reich, die Wirtschaftskrise, der arabische Frühling, das sind ab morgen die Themen am Weltsozialforum in Tunis. Themen, die auch für das Gastgeberland Tunesien zentral sind. Rund 30.000 Personen versuchten zum Beispiel im Jahr nach der Revolution illegal nach Europa zu gelangen. Dabei sind allein in den letzten beiden Jahren vermutlich rund 2.000 Menschen bei der Überfahrt ertrunken. Aber selbst davon lassen sich viele junge Tunesier nicht abschrecken. Sie wollen alle nur weg. Daniel Voll berichtet.
Tataouine, die Oase über 500 Kilometer südlich von Tunis. Die französischen Besatzer nannten sie das Tor zur Wüste. Tataouine war schon immer eine Drehscheibe des Tourismus. Doch seit der Revolution in Tunesien und Libyen vor 2 Jahren laufen die Geschäfte schlecht. Die Stadt mit offiziell rund 60.000 Einwohnern steht in der Arbeitslosigkeitsstatistik ganz weit oben. Jeder zweite Junge in Tataouine ist arbeitslos, klagt der 20-jährige Moes, keine Chance, eine Arbeit zu finden. Moes sitzt in einem Büro und erzählt von seinem Ziel. Nach Europa auswandern, egal wie, auch illegal. Vor dem Grenzübergang will er die Ausweise verbrennen, brûler, wie junge Tunesier dies nennen.
Mon but de brûler, c'est travailler, peut-être en pâtisserie, en peinture, c'est ça mon rêve.
In Europa als Pâtissier oder als Maler arbeiten, das wäre sein Traum. Auch Youssef will weg, nach Frankreich, dort studieren. Ein französischer Studienabschluss gilt mehr als ein tunesischer. Das verbessert die Chancen auf einen Arbeitsplatz. Hier haben viele studiert und sind nun arbeitslos, sagt der 21-Jährige. Was Moes und Youssef vorhaben, hat der 30-jährige Mohamed bereits hinter sich. Die illegale Immigration nach Europa. Mohamed kauft sich ein Flugticket nach Istanbul. Von dort bringen ihn Schlepper zur Grenze nach Griechenland. Aber schon kurz nach dem Grenzübertritt bleibt Mohamed in einer Kontrolle hängen. Doch er hat seine Papiere verbrannt, trägt keinen Ausweis auf sich. Die griechische Polizei kann ihn nicht identifizieren und lässt ihn darum frei. Nun wird Mohammeds Traum zum Albtraum. Kein Ausweis, kein Geld und keine Aussicht, im krisengeplagten Griechenland Arbeit zu finden. Ich habe gestohlen und auch Drogen verkauft, gibt Mohammed verlegen zu. Anders kannst du gar nicht überleben. Auch wer meist in einem Garten oder einem Park übernachtet, braucht ab und zu ein Hotelzimmer zum Duschen, sagt Mohammed. Viele werden krank, wenn sie im Freien übernachten.
Beaucoup y a les maladies aussi parce que si la personne n'a pas de l'argent pour dormir un hôtel, il dort dans les jardins, peut-être il attrape une maladie, une chose On sait rien ici. Aussi, c'est dangereux, ça.
Mohamed schildert seine Erfahrungen drastisch. Doch seinen Zuhörern macht dies wenig Eindruck. Moez will es trotzdem versuchen. Hofft, vielleicht habe ich ja Glück und kann bleiben.
Je veux bien essayer et vivre cette expérience. Si j'ai réussi, pourquoi je retourne? Je reste là-bas.
Moez glaubt lieber jenen Auswanderern, die im Sommer mit einem großen Auto auf Heimaturlaub nach Tatooine kommen, vom guten Leben in der Fremde prahlen. Damit wecken sie Träume, sagt Megibli Hamza, der vierte Mann am Tisch, auch wenn das Auto oft gemietet und die Geschichten Lügen sind.
Malheureusement, il ment. Il n'est pas la vérité. 5% seulement des immigrants vivent une belle vie en Europe. Ce n'est pas une belle en réalité, c'est une moyenne vie, comme les autres.
Höchstens 5% der tunesischen Emigranten können im Ausland ein anständiges Leben führen, schätzt er. Mit dem Verein NUR, den auch die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit unterstützt, will Megibli Hamza aufklären, will diese Trugbilder vom Schlaraffenland Europa korrigieren. NUR bringt junge Männer aus Tataouin mit Emigranten wie Mohamed zusammen, die berichten, wie das Leben illegaler Emigranten wirklich ist.
On va essayer de donner la réelle image des immigrants, soit en Suisse, soit en France, soit en Italie, une image réelle de l'état des immigrés qui vivent malheureusement presque à 40% entre travail en drogue, dans les délinquances en général.
Tataouine ist kein Einzelfall. Nach der Revolution hat die Zahl illegaler Emigranten aus Tunesien sprunghaft zugenommen, sagt Abderrahman Hetili vom Forum für wirtschaftliche und soziale Rechte in Tunis. Solange sich die wirtschaftliche Lage im Land nicht bessert, wird sich dies nicht ändern, glaubt er. Doch leider diskutierten die Politiker vor allem über die künftige Verfassung und die Machtverteilung, aber nicht über soziale Fragen.
Mais malheureusement après, surtout après le 23 octobre, après les élections, les questions qui sont posées dans la sphère politique, entre les partis politiques, dans la constitution et tout ça, la question sociale, c'était pas d'ordre prioritaire.
Die illegale Auswanderung werde erst abnehmen, wenn der wirtschaftliche Aufschwung einsetzt, glaubt Abderrahman Hedili. Und da könne auch Europa einen Beitrag leisten. Statt illegale Immigranten abzuwehren, wird es besser den Aufbau in Tunesien unterstützen.
Si on change la vision sécuritaire avec une vision de développement pour aider ces jeunes et ces gens à rester ici. Mais on devrait changer la question, la vision sécuritaire avec une vision de développement et de coopération.
Etwa über die Vergabe kleiner Kredite zu günstigen Bedingungen für die Gründung neuer Unternehmen. Ein Beispiel dafür ist die Polstermöbelwerkstatt von Fatia in Medellin, einer Kleinstadt etwa 50 Kilometer von Tatooine entfernt. Die energische Frau hat über ein Projekt der Entwicklungsbank ENDA und der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit einen Kredit von 3.000 Dinar erhalten, umgerechnet knapp 2.000 Schweizer Franken. Damit hat Fatia Schaumstoffmatratzen, Stoff und Holz gekauft und stellt daraus in ihrer Werkstatt Polstermöbel her, die sie auf dem Markt verkauft. Das Geschäft läuft gut, sagt Fatia. Bereits beschäftigt sie 5 Personen, darunter ihren Sohn Ramzi. Dieser wollte vor 2 Jahren nach Europa auswandern. Kommt gar nicht in Frage, sagte Fatia damals. Du bleibst hier, wo du hingehörst.
Je laisse pas. Pour rester ici, dans son pays, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Tous les enfants là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Une semaine, il ne me parlait pas. Je dis, reste comme ça, tu vas pas.
Eine Woche lang habe Ramzi damals nicht mehr mit ihr gesprochen. Inzwischen hilft er mit, Schreiner den Holzunterbau für die Polstermöbel und ist zufrieden. Denn die Werkstatt seiner Mutter gibt der ganzen Familie eine neue Perspektive.
Das war eine Reportage von Daniel Voll aus Tunesien. Was in London oder New York schon fester Bestandteil des Nachtlebens ist, das etabliert sich nun auch in der Schweiz. Location Crossover, Clubmusik im Klassiktempel und Klassik im Nightclub. Allein diesen Monat fanden in der Schweiz 3 solche Crossover-Veranstaltungen statt. Marielle Kreis hat eine davon besucht, den Casino-Style in Zug.
Samstagnacht, 22:30. Das Theatercasino Zug erstrahlt in anderem Licht als sonst, in Pink und Blau. Türsteher regeln den Einlass. Unter 18-Jährige kommen nicht rein. Heute gehört der Klassiktempel den jungen Erwachsenen. Mit Bier und Longdrinks in den Händen, tief in die Lounge-Sessel versunken, hören 250 Junge aufmerksam Tschaikowski. Musik. Nach dem 45-minütigen Konzert füllt sich das Casino etwa auf 600 Menschen. Der Lärmpegel steigt, der Alkoholpegel auch. Kurz nach Mitternacht der Höhepunkt, der Classic Battle. Zwei Akkordeonisten treten gegeneinander an.
Let's get ready to rumble!
Hundert Jugendliche johlen und pfeifen begeistert für Mozart, Bach und Dvorak. Und dann pumpen die elektronischen Beats bis 5 Uhr morgens. Ein klassisches Musikhäppchen, der Classic Battle und die Electro-Sounds gehören zum Casino-Style. Ein Konzept von Samuel Steinemann, Intendant der Theater- und Musikgesellschaft Zug. Zweimal pro Jahr verwandelt er sein Casino in einen Club mit einem klaren Ziel.
Die Idee des gesamten Anlasses ist, junge Leute in unser Haus zu bringen, einerseits, und andererseits junge Leute an die klassische Musik heranzuführen, ohne Staub, ohne Hemmungen, ohne Schwellenängste.
Sagt der Intendant Samuel Steinemann. Aus bisher 8 Veranstaltungen gewinnt er eine wichtige Erkenntnis. Die jungen Erwachsenen sind für klassische Musik sehr viel offener als erwartet.
Die Jungen lassen sich auf extrem viel Experiment ein. Letztes Mal, im letzten Oktober, hatten wir eine Kurzoper und es ist hervorragend angekommen mit Standing Ovation und die Leute haben nur davon gesprochen. Und da habe ich schon gespürt, wow, sogar Oper kommt bei den Jungen extrem gut an.
Dass junge Menschen nur selten in klassische Konzerte gehen, liegt für den Intendanten nicht nur an der Musik.
Also die Musik, die lebt ja zeitlos. Es ist das darum herum. Ich würde nicht mal sagen, das Publikum, sondern ich glaube einfach die Konventionalität der Veranstaltung, klassisches Konzert, die muss entstaubt werden.
Dass ihm dies mit dem Casino-Style gelingt, bestätigen ihm die Besucher und Besucherinnen.
Ja, also ich finde die auch einfach cool, wenn so klassisch kombiniert mit so ein bisschen neuem Elektrozeug. Das finde ich einfach irgendwie so eine berauschende Aura. Es geht so schnien.
Musik war lässig, ja, es ist ein bisschen klassisch, aber es war cool.
Wir kommen eigentlich fast immer ins Casino-Style. Es ist einfach anders als andere Partys. Es ist eine andere Stimmung da.
Ich finde es einfach schön, wenn so ein bisschen virtuos gespielt wird, weil für die Jungen ist es recht anregend, einmal etwas anderes zu hören als nur DJ Antoine.
Wir haben jetzt heute gerade gesprochen, dass wir einmal wenn das Lucerne Festival gehen.
Einmal etwas anderes, Marielle Kreis über fließende Grenzen in Zug. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 und der SRF Musikwelle.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.